Diese Episode wird dir präsentiert von John Harris Fitness, meinen Partner in Sachen Gesundheit, Wellness und Fitness mit Studios in Linz, Wien und Graz. Mehr Infos zu John Harris findest du in den Shownotes.
Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Andrea Osberger. Hallo, ich bin's, Daniela. Voll cool, dass du wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Heute bei mir zu Gast eine Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Der Volksmund sagt Schönheitschirurgin, aber da hat mir die Andrea schon fast gemaßregelt, dass man das so nicht sagen darf. Trotzdem, oder erst recht, schön, dass du da bist, Andrea.
Danke für die Einladung.
Starten wir mal mit der Begrüßungsroutine, wo es bei so ein Glück darum geht, dass du mit dem größten Vorurteil deinem Thema, also Thema Haut und Schönheit, besprechen wir heute ganz groß, aufräumst. Also so ein Glück,
dass ich so viele Frauen unterschiedlichen Alters betreuen und begleiten darf und dass mir eigentlich nie langweilig wird, weil die Herausforderungen einfach grundsätzlich unterschiedlich sind und wir ja Gott sei Dank alle individuell sind und sozusagen auch jeder individuell zu behandeln ist.
Thema Haut, über Schönheit sprechen wir, über Pro-Aging und was da alles so hineinfällt. Jetzt habe ich es gerade gesagt, Schönheitschirurgin sagt man nicht. Erklär nochmal ganz kurz, warum.
Naja, grundsätzlich ist Schönheitschirurgin ja kein geschützter Begriff und es kann sich jeder, der in irgendeiner Form Ausbildungen oder chirurgische Tätigkeiten ausübt, in diese Richtung so nennen. Meine Fachrichtung ist eben eine spezielle und vereint eben drei Sachen. Das ist plastisch, ästhetische und das rekonstruktive. Es ist eine 6-jährige Facharztausbildung, die eben sehr umfassend ist und dieses Fachgebiet von der Ästhetik bis zur Rekonstruktion abdeckt.
Schönheit spielt trotzdem eine Rolle in deinem Beruf. Was bedeutet Schönheit für dich?
Eine Schönheit ist eine ganz individuelle Sache und das heißt ja nicht umsonst, es liegt im Auge des Betrachters. Ich beschäftige mich sehr viel mit Hautqualität. Letztlich geht es ja darum, dass wir uns in der Haut wohlfühlen und das ist ja auch für jeden ganz unterschiedlich, aber fast immer geht es eben um die Hautqualität, ja? Und diese gilt es zu bewahren. Das fängt damit an, eben, wo wir jetzt vorher gerade geredet haben, mit Sonnenschutz. Ja. Das endet aber zum Beispiel auch bei Laserbehandlungen oder bei chirurgischen Behandlungen, wenn ich tatsächlich dann im Alter, wobei Alter ist ja relativ, es gibt ja auch jüngere Patienten, die zum Beispiel einen weißen Hautkrebs entwickeln und den kann man nur chirurgisch entfernen oder muss man chirurgisch entfernen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz auch erklären. Hautqualität bedeutet was? Hat jetzt nichts mit den Hauttypen zu tun.
Nein, die Qualität heißt, dass die Haut sozusagen fit und gesund ist. Das heißt, sie kann sich selber, wenn es kalt ist, vor der Kälte schützen. Sie kann sich nachfetten. Sie hat sozusagen eine gute Spannkraft, was also auch bedeutet wenig Falten. Ja, natürlich im Laufe des Lebens verändert sich das. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, die reife Haut, natürlich wissen wir, dass wir ab 25 unter Anführungsstrichen altern, aber das ist ja auch nicht gleich, weil das hängt eben davon ab, was habe ich für einen Lebensstil, gehe ich jeden Tag in die Sonne oder früher ins Solarium, rauche ich, wie ernähre ich mich, also das sind viele Faktoren, die sozusagen die Haut beeinflussen und nicht umsonst heißt es auch, das ist der Spiegel der Seele, wenn es mir schlecht geht oder weil ich einen Stress habe, dann sieht man das eben auch, ja? Und diese Faktoren werden in der Haut vereint, ja? Und das muss man dann eben behandeln oder wenn man da was verändern möchte, muss man sich das genau anschauen und dann eben wirklich individuell einen Plan entwickeln, was man machen kann.
Das heißt aber rein theoretisch, Hautqualität bin ich selber dafür verantwortlich und bräuchte dann gar keine Cremes oder sonst irgendwie. Also ich bin ja zum Beispiel ich bin eine Schlechtcremerin. Also ich habe mich als Jugendliche, als Kind überhaupt nicht eingecremt. Also Tagescreme oder so, kenne ich erst seit kurzem. Abendcreme, weiß ich, dass es gibt, ist für mich das Schlimmste. Ja? Also jetzt bin ich sehr nah dran. Jetzt merke ich auch tatsächlich im Alter, okay, es geht sich nicht mehr aus. Also gerade so, wenn die Jahreszeiten sich wechseln,
dass ich was brauche. Aber grundsätzlich die Hautqualität, jetzt sage ich mal in jungen Jahren bis diese obligatorischen 25 Jahren, brauche ich nichts.
Jein, also ich würde schon sagen, dass man auch in jungen Jahren auf Sonnenschutz achten sollte, weil die Haut vergisst ja einfach nichts. Die hat eben ein Gedächtnis wie ein Elefant und insofern sind es jetzt schwere Sonnenbrände zum Beispiel in der Jugend, können dafür verantwortlich sein, dass man später dann eben Hautschäden hat. Ja. Ich war früher auch der Meinung, man muss unbedingt die Haut speziell pflegen. Ich würde jetzt mittlerweile dazu übergehen, es muss jeder für sich definieren, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Wichtig ist Reinigung. Also finde ich, da führt überhaupt kein Weg daran vorbei, egal ob man geschminkt ist oder nicht, weil ich ja mit der Umwelt auch Schmutz aufnehme, ja, also das Gesicht waschen.
Ihr schaut ja gerade mit immer größer werdenden Augen an.
Oder man schwitzt in der Nacht ja auch. Also in der Früh ist eigentlich auch wichtig, dass man das Gesicht reinigt. Ja. Und wenn ich es reinige, ändere ich natürlich auch durch das Wasser den pH der Haut. Also insofern ist dann nachher eine gewisse Pflege schon sinnvoll. Wenn ich natürlich jetzt jung bin, kann das ganz was Leichtes sein. Das muss ja nichts Spezielles sein. Ich finde immer, also das sage ich meinen Patientinnen auch, es gibt nicht die beste Kosmetik. Also ich kenne auch keine Frau, die nicht in ihrem Leben, schon weiß nicht wie oft, ihre Kosmetik geändert hat, mich eingeschlossen, weil es eben, man ändert sich im Laufe des Lebens die Haut, dann gibt es jahreszeitliche Unterschiede, es gibt Stressunterschiede, ja, also insofern muss man, glaube ich, selber für sich herausfinden, okay, das tut mir gut, ja, oder da kriege ich keine Hautveränderung, die jetzt nicht passt. Ich würde auch nicht zu viel herum experimentieren, weil das stresst die Haut dann eigentlich, aber wenn man einfach die zwei Dinge beherzigt, reinigen, Sonnenschutz, dann ist man, glaube ich, schon mal ganz gut dabei.
Gut, jetzt haben wir die Hautqualität besprochen. Die Hauttypen, da gibt es ja die trockene Haut, die Mischhaut, die fettige Haut. Wie kenne ich das oder brauche ich da einen Arzt, eine Ärztin dazu, das richtig zu bestimmen?
Ich glaube, grundsätzlich braucht man da nicht unbedingt einen Arzt dazu. Viele Dinge sind ja auch von der Kosmetikindustrie getriggert, sage ich jetzt einmal, dass uns halt eingeredet wird, wir brauchen ab 35 für die reife Haut diverse Inhaltsstoffe. Natürlich, okay, wenn ich ganz unsicher bin, kann man das schon bei einem Arzt sich anschauen lassen. Aber so, wenn ich mir jetzt deine Haut anschaue, die wird wahrscheinlich deswegen so lange keine Probleme gehabt haben, weil du einfach eine relativ robuste Haut hast. Ja.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Robuste
das ist gut.
Haut,
das ist gut. Ja. Okay. eine Haut, die vielleicht in der Jugend eher zu ölig sein neigt, die altert scheinbar langsamer, weil es halt durch mehr Talgproduktion ja auch besser gefettet ist als jemand, der von vornherein eine sehr dünne, trockene Haut hat, die halt sich vielleicht eher in Falten legt. Ja. Aber wenn man sich alleine anschaut, alleine jetzt tagesabhängig, trinkt jemand ganz wenig. Also ich sehe es halt zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ordination den ganzen Tag zu wenig trinke, dann sehe ich das am Abend. Ja, dann kommen natürlich auch jetzt bei den Frauen ja die Hormone dazu. Also genau. Jetzt sage ich jetzt einmal, kurz vor der Regel ist eben dann eben oft der Überschuss von Talg oder eben auch mal, dass die Poren verstopfen, dass man die klassischen Pickel vor der Regel kriegt. Also das sind so Dinge, es wird nie die perfekte Creme geben, ja, wo man sagt, okay, jetzt bin ich da für alle Ewigkeiten sicher. Ja, man muss das wirklich wahrscheinlich dann echt situationsabhängig abstimmen.
Ich habe schon entdeckt, meine Geheimwaffe ist das Wasser trinken, weil ich trinke wirklich extrem viel und fast ausschließlich Wasser. Habe immer viele Cremen erspart. Na schauen.
Genau.
Genau. Du hast schon kurz gesagt, die reife Haut. Also wir sprechen ja auch über die Haut jetzt und was noch alles dazukommt in den Wechseljahren, wo die Hormone wieder mitspielen. Und auch da ist es das Östrogen, das uns ja eigentlich unterstützt und eines der wichtigsten Hormone ist, weil es hilft bei der Bildung von Kollagenfasern oder der hauteigenen Feuchtigkeitsversorgung. Und wenn eben jetzt der Östrogenspiegel während der Wechseljahre sinkt, verliert die Haut eben die Elastizität und die Feuchtigkeit. Mit dem Ergebnis, die Haut wird dünner, trockener und vermehrt bilden sich Pigmentflecken. Was ich tatsächlich auch spüre und habe, was mir ehrlich gesagt stört. Also an den Händen merkt man das ja auch. Im Gesicht habe ich auch einen Pigmentfleck. Das stört mich ganz ehrlich. Ja. Kann man da was tun? Was kann man tun?
Also grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt nur den Wechsel in den Wechseljahren die Pigmentflecken entstehen, sondern eben weil die Haut ja nichts vergisst, sind sicherlich Pigmentflecken auch Ausdruck der Sonnenschäden von früher, also aus der Jugend bei den meisten. Natürlich weiß man auch, dass es eben durch diese nicht mehr gleichmäßige Ausschüttung auch zu einer Anregung kommen kann von dieser Melatoninproduktion. Aber bei Pigmentflecken geht es in erster Linie darum, dass man schaut, wenn es geht, dass man es gar nicht bekommt. Ja. Und wenn man tatsächlich sagt, okay, jetzt habe ich einen, der mich stört, dann kann man das einerseits mit diversen Pflegeprodukten verbessern. Aber die, die jetzt schon länger bestehen, die werden eigentlich nur mit dem Laser zu entfernen sein. Ja. Wobei Entfernen auch immer relativ ist, weil Haut hat eben ein Gedächtnis und dann kann es auch sein, dass sie wiederkommen oder man erwischt nicht alle. Der Laser macht nichts anderes, als dass er diese Pigmente in kleinere Teilchen zerteilt und der eigene Körper transportiert diese kleinen Teilchen ab. Das heißt, es hängt davon ab, wie viel Pigment ist da, in welcher Schicht ist es da und wie gut kann es der Körper abtransportieren. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt einmal lasern und das ist puff, weggezaubert. Das funktioniert leider so nicht. Ja. Aber es kann eine gute Möglichkeit sein, das zu verbessern. Und natürlich muss man auch sagen, wenn die Haut eben mit Pigmentflecken sozusagen nicht ganz gleichmäßig ist, macht es auch wieder jemanden älter, als wenn jetzt die Haut gar nichts hat. Also diese ebenmäßigere Teint ist ja schon auch ein Punkt. Also man darf sich nicht nur auf die Falten und auf den Elastizitätsverlust konzentrieren, sondern eben auf die Gesamtkomposition.
Jetzt hast du schon gesagt, die Haut vergisst nicht. Mhm. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz gesprochen, weil ich komme ja gerade frisch aus Italien. Etwas braun im Gesicht.
Schon geschimpft.
Und ich habe tatsächlich, ich hab echt einen Sonnenbrand erwischt. Und haben aber immer gesprochen, wir sind ja so ein bisschen Generation Tiroler Nussöl. Also ja, wir haben uns in der Jugend, wir haben uns halt in der Jugend voll in die Sonne geknallt, weil das halt nach wie vor auch ein Schönheitsideal ist, dass man gebräunte Haut hat. Das heißt, die Haut vergisst nie. Und du hast da gesagt, du bist schon gespannt darauf, wie sich das jetzt in den Generationen ändert. Thema Hautbeschaffenheit, Hautkrebs, Hautkrankheiten, weil die Jugendlichen heutzutage, sehe ich eben auch bei meiner Tochter, also die hat mir schon vorher geschimpft.
Sehr gut.
Also die geht überhaupt nie ohne Sonnenschutz im Gesicht außer Haus.
Ja, also meinen Kindern trichtere ich ja das auch ein, dass sie einen Sonnenschutz zumindest im Gesicht auch immer auftragen. Natürlich kann man argumentieren, dass wir Vitamin D sehr wohl auch brauchen, aber man weiß ja auch in Studien, dass jetzt diese Menge an Vitamin D, die man durch das Sonnenlicht aufnimmt, also da müsste man sozusagen mehr oder weniger nackt oder im Bikini herumlaufen für mehrere Stunden, dass man wirklich das Vitamin D aufnimmt, was man sozusagen braucht. Also gerade in unseren Breiten wissen wir ja auch, dass wir in einem Mangelgebiet sind, ja, auch im Winter mit den wenigen Sonnenstunden. Also ich tendiere da echt dazu, das einfach dann anders aufzunehmen.
Genau, und sich nicht einfach deppert in die Sonne zu knallen.
Genau.
Hautelastizität und so weiter. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, sie hätte keine Falten, wenn sie nicht gelacht oder geweint hätte. Aber es ist halt einfach so, dass eben ab einem gewissen Alter, ja, die Haut nicht mehr so ist, wie sie eben früher war, jetzt egal ob Sonnenbäder oder nicht. Es sind auch so ein bisschen die Spuren des Lebens. Also wie ich gerade gesagt habe, man hätte nicht gelacht oder nicht geweint. Manche Frauen wollen vielleicht diese Spuren ein bisschen verwischen, andere wollen frischer aussehen. Das ist so ein Wort, was du ganz oft hörst, hast mir ja, du erzählt, genau. Frischer auszusehen. Also wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal bei dir anrufen kann oder dich einmal anschreiben kann und so, Frau Doktor, irgendwie, jetzt bin ich 49, wenn ich mir so Fotos von früher anschaue, ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz happy. Also dieses frische Aussehen, was du ganz oft hörst, was ist denn das und was bietest du alles an in deiner Praxis?
Okay, grundsätzlich ist es ja, also diese Spuren des Lebens können ja positiv als auch negativ sein. Also wir werden vielleicht sagen, okay, diese Denkerfalte oder diese traurigen Mundwinkel, das ist jetzt eigentlich, das erinnert mich an eine Zeit, wo es mir nicht gut gegangen ist. Das ist also durchaus verständlich, und man sagt, okay, da möchte ich mir Abhilfe schaffen. Das frische Aussehen, das zieht sich durch tatsächlich, dass viele sagen, ja, ich möchte jetzt nicht gemacht aussehen, sondern ich möchte frischer aussehen. Und finde ich, spiegelt dann eben wieder, dass man sich das Gesicht genau anschaut, dass man genau einen Plan entwickelt gemeinsam, was ist jetzt sozusagen das Areal, was den Patienten oder die Patientin am meisten stört und das, wo ich sage, okay, da könnte man jetzt eigentlich von der Optik was verbessern. Weil es ist ja oft nicht deckungsgleich. Ja? Also ich sehe andere Dinge wie die Patienten. Nichtsdestotrotz muss man gemeinsam einen Weg finden. Und da kann man eben angefangen von den Klassikern wie Botox und Filler, also Hyaluronsäure jetzt üblicherweise, aber auch andere Filler, Radiesis zum Beispiel, so ein kollagenstimulierender Filler, oder wie Laserbehandlungen, Radiofrequenz.
Und diese Filler mache ich wo rein? Also in der Stirn?
Also das ist ganz unterschiedlich. Okay. Ja. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt tiefe Mundwinkelfalten habe, wäre das so der Klassiker für Hyaluronsäure zum Beispiel am Anfang. Die Zornesfalte ist eigentlich der Klassiker fürs Botox, was ich immer wieder noch ganz spannend finde, dass das Botox ganz schlechtes Image hat, weil es ja Gift ist. Ich sage dann immer, okay, die Dosis macht das Gift. Dem Babys geben wir ja auch am Mexalen, das ist ein Lebergift in einer entsprechenden Dosierung.
Okay.
Also jetzt ein Botox wird ja in den Muskel gespritzt und hemmt dort die Erregungsweiterleitung. Das heißt, eine bewegte Falte, wie jetzt die Zornesfalte, ist sicherlich immer besser. Man behandelt sie sozusagen, indem man diese Bewegung ruhig stellt. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Mimik eingefroren ist. Ja. Natürlich, wenn ich das ganze Gesicht botoxe, dann wird mir das schon auffallen. Aber wenn ich jetzt keine Zornesfalte habe, fällt das den wenigsten tatsächlich auf. Es kann natürlich sein, dass eine Falte dann schon so tief ist, dass das mit dem Botox alleine nicht reicht. Und da kommt man jetzt dann ein bisschen zum Zeitpunkt. Natürlich gibt es Patienten, die sozusagen von ihrer Mimik her auch schon in frühen Jahren zum Beispiel eine Zornesfalte haben. Da wäre es sinnvoll, wenn man sozusagen so kommt, dass die Falte dann nicht ganz tief wird. Ich meine, man kann natürlich nachher immer noch was machen, aber es ist halt mit mehr Aufwand verbunden. Und wenn ich jetzt sage, okay, mir hat bis jetzt nichts gestört, ich komme eben erst jetzt mit 49, ja, dann ist es eben so, dass man erst jetzt kommt. Ja. Also ich finde, das muss man, ist ja ganz eine individuelle Entscheidung und genau danach richtet sich dann eigentlich auch der Behandlungsplan.
Und es ist ja tatsächlich so, man kann sich's ja in jüngeren Jahren gar nicht vorstellen. Also ich kann mich erinnern, das ist circa 10 Jahre her, aber eine Freundin gehabt, die hat sich eben auch botoxen lassen, sagt man das so.
Ja,
Und wo er gesagt hat, das kommt für mich überhaupt nicht. Nein, es kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Und jetzt denke ich mir aber genau diese Dinge, die du angesprochen hast, vor allen Dingen meine Mundfalte, es stört mich. Mhm. Es ist aber, genauso wie die Wechseljahre, das Altern und Schönheitschirurgie, verzeih mir bitte, dass ich jetzt wieder
kein
falsch
sage,
ein riesengroßes Tabuthema. Also es spricht fast niemand offen darüber, weil auch du bist mir ja von einer Hörerin empfohlen worden mit den Worten, die ist voll super, weil die macht das so, da merkt keiner was.
Also, das ehrt mich, danke.
Also ja, man möchte schon nachhelfen, aber es darf um Gottes Willen niemand merken. Also eigentlich eine Ironie. Ja? Warum ist das so tabubehaftet? Beziehungsweise erlebst du das so auch in deiner Praxis?
Also ich erlebe das so auch. Es ist aber, glaube ich, jetzt in Europa grundsätzlich immer noch so ein bisschen ein Tabuthema, wobei es unter den Jüngeren schon besser wird. Also es wird mehr darüber gesprochen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Südamerika anschaut, da ist es ja so, dass das Schönheitsideal ganz anders ist und dass man es sehen soll, weil das ja dann auch ein Zeichen davon ist, okay, ich kann mir das leisten. Man wird sehen, wie es in welche Richtung das geht. Aber also ich beschreibe es halt zu meinen Patientinnen immer so, dass es jetzt ein Weg ist, den man gemeinsam geht. Und man altert ja auch nicht gleich und vielleicht wird es Jahre geben, wo ich manche nicht sehe. Also das ist auch tatsächlich so. Und dann kommen sie wieder und sagen, okay, jetzt möchte ich aber wieder was machen. Und diesen Weg geht man gemeinsam. Und der ist halt keine Autobahn, sondern das ist halt kurvig, Höhen und Tiefen.
Ein Auf und Ab.
Genau.
Stichwort, das kann ich mir leisten. Mhm. Kann ich mir das leisten, beziehungsweise leistet denn die Krankenkasse in Österreich was?
Nein, also für die Ästhetik grundsätzlich nicht. Es gibt für Botox schon noch die Indikation, auch bei Migräne das
genau,
zu spritzen.
Genau, das wollte ich auch noch unbedingt besprechen.
Ist allerdings etwas insofern komplexer geworden, da jetzt die Kassen meistens auch einen neurologischen Befund haben wollen, ein Migränetagebuch und es unterscheidet sich auch ein bisschen an der Lokalisation. Also ein Punkt, eben die Zornesfalte ist gleich, das ist ein Triggerpunkt, aber wenn ich jetzt tatsächlich für Migräne mehr spritze, müsste man sozusagen einen richtigen Kranz rund um den Kopf spritzen. Früher wurde auch das übermäßige Schwitzen in den Achseln bezahlt. Mhm. Das ist jetzt auch bei vielen Kassen kein Thema mehr. Ja, letztlich ist es so, die Kassen müssen sparen und müssen sich auf andere Leistungen konzentrieren. Ich sehe aber schon, dass der Wille, sich das jetzt zu leisten oder das bin ich mir wert, schon mehr wird. Ja, also erstens gibt es ja Damen, die dann sagen, ja, dann kaufe ich mir halt ein Kleidungsstück weniger, aber mir ist wichtiger, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle.
Jetzt willst du wissen, von was für einem Kostenpunkt circa reden wir jetzt. Ich sage jetzt einmal Zornesfalte.
Ja, das kommt unterschiedlich. Also jetzt
genau,
aber gibt so Kollegen, die per Ampulle abrechnen, die per Einheiten abrechnen. Aber ich sage jetzt einmal, ab 300, 350 Euro muss man ungefähr rechnen.
Ungefähr, ja. Okay. Mhm. Na, das ist ja eigentlich relativ überschaubar, wenn ich es mir wert bin. Botox und Migräne habe ich von dir auch im Vorgespräch gelernt, habe ich total spannend gefunden. Mhm. Das ist eine Therapieform?
Ja, genau. Also es ist natürlich die Migräne ja auch eine sehr vielschichtige Erkrankung, also die Ursachen sind unterschiedlich, aber wenn jemand sozusagen einen Spannungskopfschmerz oder eben diesen Triggerpunkt, die Zornesfalte, wenn der ausgeschaltet wird, dann kann es eben durch diese Entspannung zu einer Verbesserung kommen.
Spannend. Was ja in den Wechseljahren auch daherkommt, und ich glaube, korrigiere mich gerade bei so dunkle Typen, wie es ich eher bin, ist das Thema Haare. Während uns die Kopfhaare vermehrt ausgehen, kommen vorzugsweise im Gesicht an Stellen Haare daher, wo man es wirklich nicht braucht. Mhm. Also Damenbart-Thematik habe ich schon seit meiner Jugend. Mhm. Ja. Aber jetzt auf einmal denke ich mir, okay, warum ist, also am Kinn oder so, da gehe ich halt dann immer harzen. Auch Nasenhaare, was man immer mehr den Männern zuschreibt, ist echt ein Thema. Hat zum Beispiel die Anke Engelke, die deutsche Comedian, die geht Nasenhaare waxen. Dann haben wir gedacht, okay, das klingt spannend. Mhm. Hab das dann auch probiert. Es tut einmal kurz weh und man hat aber dann wirklich lang eine Ruhe. Mhm. Also, aber auch nicht nur das. Also irgendwie denke ich mir, boah, jetzt war es einmal eine Zeit lang echt gut mit der Körperbehaarung an Stellen, wo ich sie nicht möchte. Mhm. Und jetzt geht's wieder los. Kann man denn Haare jetzt tatsächlich dauerhaft entfernen, so wie es uns die Werbung ganz oft verspricht?
Also bin mit dauerhaft grundsätzlich sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Es gibt schon Patienten, die sehr, sehr lange Ruhe haben nach Laserbehandlungen und wo man auch tatsächlich fast von dauerhaft sprechen kann. Beim Großteil ist es eben so, genau wie du gesagt hast, dass dann mit der Hormonumstellung dann trotzdem wieder wo Haare wachsen. Solange sie dunkel sind, kann man sie lasern, und gibt auch Patienten, die dann halt sozusagen einmal im Jahr zu einer Art Erhaltungsbehandlung kommen. Wenn sie weiß sind, ist es leider schlecht, weil jegliche Arten von Laser gehen aktuell noch immer auf das Farbpigment der Haare, und weiße Haare haben gar keine Farbpigmente. Das heißt, die sind eigentlich nicht laserbar. Es gibt dann schon noch Methoden, wie man sozusagen die einzelne Haarwurzel verödet. Die sind natürlich sehr aufwendig, aber grundsätzlich, also wenn es mich stört und die Haare sind noch dunkel, ist ein günstiger Zeitpunkt, die anzugehen, weil dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nicht mehr kommen oder dass man halt sagt, das ist auf ein Minimum reduziert, schon sehr hoch.
Okay, also wenigstens irgendwo einen Klick gehabt, weil die Haare sind sehr dunkel.
Ja, super.
Ich habe gelesen von einem Trend Hormonkosmetik gegen Hautalterung. Was sagst du da dazu? Oder beziehungsweise könntest du kurz erklären, was versteht man unter Hormonkosmetik? Und ja, was sagst du zu diesem Trend? Das würde mich interessieren.
Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal unterscheiden zwischen Hormonbehandlung in Form einer Creme und zwischen Hormonkosmetik. Das eine ist, also wenn ich jetzt von meinem Arzt Hormone verschrieben bekomme, werden die in der Regel nicht mehr unbedingt eingenommen, sondern werden aufgetragen, Oberarm innen oder Unterarm Innenseite. Das ist eigentlich eine Behandlung. Ja? Und eine Hormonkosmetik ist dann, sagen wir schon wieder im industriellen Bereich, also in der Kosmetik drinnen. Entweder ist es was relativ wenig Wirkstoffe oder pflanzliche Inhaltsstoffe hat, die sozusagen von der Wirkung her relativ sind, oder ich habe es tatsächlich in Form eines Rezeptes bekommen, das ist eine spezielle Herstellung von Apotheken. Ja, kann natürlich eine Verbesserung machen. Wir wissen eben, dass Östrogen ja auch Wasser speichert. Das sozusagen verbessert die Optik zum Beispiel. Aber ich sehe das genauso relativ wie viele andere Trends. Kollagen zum Beispiel ist auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommt man eh nicht daran vorbei, wie an den Kollagendrinks oder Kapseln, genauso wie vor ein paar Jahren das Hyaluron. Letztlich muss man sich anschauen, was die Haut gerade braucht, weil viele brauchen eigentlich ganz andere Wirkstoffe, die jetzt vielleicht in einer Creme gar nicht drinnen sein können oder die auch nicht aufgenommen werden können über die Haut, wo man dann vielleicht tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmittel arbeiten muss. Also ja, es ist ein Trend, ja, es kann vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein, aber man muss unterscheiden, ist jetzt eine Behandlung oder ist es eigentlich eine Kosmetik?
Das glaube ich immer, gerade bei solchen Dingen, die dann immer so im Gießkannenprinzip über alle geschüttet werden, wo ich mir denke, das kann man nicht vorstellen, dass das bei jedem hilft. Ja? Und gerade bei solchen doch eher heikle Sachen würde ich ja doch meinen, es ist doch einmal gescheit, ich komme zum Beispiel zu dir oder zu irgendeiner Kollegin oder einem Kollegen und frage einmal, hey, was macht denn bei mir irgendwie Sinn? Also machst du auch solche Abklärungsgespräche? Kann man da auch kommen?
Also ich mache ganz viele Beratungsgespräche. Was ich jetzt eben nicht mache, ist Rezepte für Hormone aufschreiben. Da denke ich, ist vielleicht ein ausgebildeter Gynäkologe,
der über die Wechseljahre Bescheid weiß. Wir wissen, ja, es ist nicht leicht, aber es gibt Hoffnung.
Ich habe zwar schon eine Anti-Aging-Ausbildung, wo auch die Hormone ein Teil waren, aber ich denke eben noch einmal, es ist die individuelle Beratung und man muss sich dann wirklich ganz genau anschauen, was macht der Patient. Und ich glaube, das ist immer so, also eine meiner Fragen ist immer, wie ernähren Sie sich? Und es kommt fast immer zurück, ja eh gut. Und da muss man aber ins Detail gehen und da muss man leider feststellen, dass mit ja eh gut nicht immer gut gemeint ist. Ja? Mhm. Also das ist ein Punkt, ja. Und man muss halt schon wirklich kritisch seinen eigenen Alltag hinterfragen. Ich nehme mich ja nicht aus. Ja. Ich weiß ganz genau, wenn ich einen ganzen Tag in der Ordination stehe, trinke zu wenig, ernähre mich mäßig gesund, muss ich auch sagen, obwohl ich sonst schon sehr darauf schaue. Aber das ist eben dann sozusagen die Kunst, dass man lernt, wie kann ich solche Tage, wo ich weiß, ich habe einen Stress, trotzdem in irgendeiner Form so regeln, dass ich sage, okay, ich war halt jetzt nicht ganz schlecht unterwegs. Ja. Genau. Und man muss sich, glaube ich, auch zugestehen, dass es halt Tage gibt, die vielleicht nicht so gut laufen. Ja. Also ich meine, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme was Selbstgekochtes mit, wird es Tage geben, ja, da habe ich vielleicht keine Zeit gehabt. Aber wenn das die Ausnahme ist, ist es wieder was anderes, als wenn ich sage, okay, in der Regel schaffe ich es, mich da sehr konsequent
gesund zu ernähren. In der Folge vor dir habe ich mit der Sascha Walicek drüber gesprochen und da haben wir auch genau über solche Sachen gesprochen. Also immer so gut wie möglich und dass es trotzdem relativ stressfrei bleibt. Andrea, ich darf dir zum Abschluss die Fragen aus meiner Community stellen. IMJW25 schreibt plötzliche Diagnose Rosacea mit 53. Ich habe ständig Pickel. Wie pflege ich meine Haut richtig? Ganz kurz, wer es noch nie gehört hat, Rosacea ist was?
Ist eine Hauterkrankung, die einerseits aus einer genetisch bedingten Neigung, eben erweiterte Blutgefäße zu haben, dann sozusagen sich verschlechtert und dann mit, wie soll man sagen, Hautveränderungen wie Pickel einhergeht. Es ist aber keine klassische Akne, wie man es jetzt aus der Jugend kennt. Eben wie gesagt, diese Ausprägung kann sehr unterschiedlich sein. Fast 91% der Europäer haben eine Neigung zu erweiterten Äderchen, also diese Kuperose kann man sagen. Wenn man jetzt also sozusagen von seinem Lifestyle gar nichts ändert, also diesen Vortrag kriegen alle bei mir in der Ordination, dann kann das schlechter werden und je älter man wird, dann kommt eben die Hormongeschichte dazu, dass sich da wieder was ändert. Dann kann sozusagen das aufflammen. So könnte man es jetzt im Volksmund sagen.
Ja.
Und dann ist eh wirklich oft gar nicht so leicht, das zu behandeln. Und das ist eben dann eine Kombination aus Laserbehandlungen, richtiger Pflege, richtiger Reinigung, Peelings. Also das ist eine Kombination und da muss man dann auch ein wenig rausfinden. Also das ist nicht für jeden gleich zu behandeln, aber man kann es behandeln.
Und auch Lifestyle, hast du gesagt.
Ja.
Also man muss halt ganz oft hinschauen, essen,
ja,
Stress,
also, genau.
Schlaf, also das sind ja so diese Säulen der Wechseljahre irgendwie.
Ja, und Hitze, Kälte ist einfach auch ein Thema. Mm. Also es sind einfach ganz viele, die dann sagen, ja, aber die Sauna, auf die mag ich nicht verzichten. Muss man aber wissen, dass natürlich, wenn ich jetzt in der Sauna bin, durch die Hitze werden die Äderchen alle weit. Mhm. Und wenn man rausgeht in die Kälte, das schaffen die dann halt, wenn man älter wird, dann nicht mehr so gut, dass sie sich wieder zusammenziehen. Da muss man dann vielleicht einmal Kompromisse finden, ja.
Okay, also es ist nicht eine Creme allein, sondern es sind ganz viele Faktoren, die da mit hineinspielen. Die Sally 1972 fragt, was kann man gegen Schlupflieder machen? Und da habe ich gleich wieder mal eine Frage. Wie definiert man denn Schlupflieder?
Naja, einerseits ist es sicherlich so wie jetzt bei dir auch, dass du etwas tiefer liegende Augen hast. Dadurch fällt es auf, dass sozusagen, wenn das Oberlid im Laufe der Zeit etwas schlaffer wird, dass dort mehr Haut ist, aber auch der Muskel eben schlaffer wird. Das heißt, es fällt dann eben auf, dass man sagt, okay, man hat dort einen Hautüberschuss. Wenn dieser Hautüberschuss bis zu den Wimpern heranreicht, spricht man dann von einem klassischen Schlupflied. Wenn das jetzt noch nicht sehr ausgeprägt ist, kann man das mit gewissen Laserbehandlungen die Haut wieder zum Schrumpfen bringen sozusagen. Generell muss man aber sagen, dass jetzt beim klassischen Schlupflied eigentlich die Operation dann das sinnvollste ist. Ja. Man hat da jetzt auch nicht so eine lange Ausfallszeit, das ist eine Operation in örtlicher Betäubung.
Ja, das geht ja ruckzuck, also ich kenne mittlerweile ein paar, die das machen,
ja,
haben lassen.
Man muss sich nicht fürchten davor und es kann einfach wirklich den Blick wieder offener erstrahlen lassen und eben viele berichten ja dann eigentlich jetzt gar nicht so sehr über die Gesichtsfeldeinschränkung, sondern über den Druck, dass der eben müde macht, ja, und dass man dann halt nur mehr die Augenbrauen hochzieht als reaktives Prozedere. Und wenn man jetzt mit einer Operation sozusagen dann da wieder einen offeneren Blick hat, dann erleichtert das oder verbessert das die Lebensqualität.
Ernährung, Bewegung, Balance möchte wissen oder möchte für mehr Tipps für extrem trockene Gesichtshaut?
Naja, das ist manchmal wirklich ein Problem. Kann natürlich jetzt einmal vom Wasser trinken, würde ich jetzt zumindest
genau,
einmal kritisch,
Östrogen haben wir da wieder, ja.
Genau, kritisch hinterfragen. Man kann dann eben Behandlungen, kosmetische Behandlungen wie das Hydrofacial, das ist eben eine Behandlung, wo die Haut sehr vorsichtig gereinigt wird, aber über einen ähnlichen Aufsatz auch wieder sehr gut befeuchtet wird. Also das kann zum Beispiel eine Verbesserung sein.
Und das machst
sein.
Du?
Genau, das wird bei mir in der Ordination gemacht.
Also das ist
gemacht.
Wie Kosmetik, aber halt…
Also Kosmetik, genau, da habe ich eben eine Mitarbeiterin, die das macht. Dann kann man trotzdem, auch wenn es eine trockene Haut ist, mit Peelings, die die Hautqualität eben verbessern, die dann die Haut unterstützen in ihrer Regeneration, nicht nur das Hautbild, sondern eben auch das Trockene verbessern. Also man glaubt immer, eine trockene Haut kann man nicht peelen, das stimmt nicht. Ja. Also man kann sehr wohl peelen, man muss sich überlegen, womit. Und dann ist natürlich trotzdem Pflege ein Thema und da wird man sich vielleicht auch durchprobieren müssen, was dann für einen selber besser ist.
Also das heißt, ich kann mich auch entscheiden, ich gehe zur Kosmetikerin oder ich gehe zur Ärztin?
Grundsätzlich ja. Ich finde auch, dass man bei den Damen, die jetzt vielleicht wirklich schon älter sind, das merkt, wenn sie regelmäßig zur Kosmetik gegangen sind. Man muss halt überlegen, was mache ich dann genau. Also es gibt ja da unterschiedliche kosmetische Behandlungen. Bei mir in der Ordination funktioniert es so, dass man eben vorher einen ärztlichen Behandlungsplan entwickelt und der beinhaltet dann eben vielleicht auch kosmetische Behandlungen, die dann eben in der Ordination gemacht werden.
Okay, spannend. Auch spannend, die letzte Frage, da wollte die Dame nämlich, hat mir extra dazu geschrieben, bitte nicht meinen Namen sagen. Es geht nämlich darum, sie schreibt, meine Mundpartie gefällt mir nicht mehr. Ich mag die kleinen Falten rund um meine Lippen, die auch immer weniger werden, nicht. Was kann ich tun, was nicht gleich allen ins Auge springt? Interessant insofern, weil wir gerade vorher geredet haben, dass das nach wie vor so tabuisiert ist. Und ich glaube, da muss man sich ja nicht genieren dafür, wenn man einfach sagt, hey, genauso wie sie schreibt, mir gefällt meine Mundpartie nicht mehr. Und da geht es ja nicht darum, irgendwie jemanden anderen zu entsprechen, sondern es ist halt so, wo du echt denkst, boah, geil, leck.
Ja, lecko mio, bin ich jetzt alt. Man möchte sich einfach wohl in der Haut fühlen. Ja.
Genau.
Und das ist also erstens eine Anfrage, die durchaus öfters kommt und ich finde, es ist halt auch so ein Vorurteil, wenn ich dann sage, ja, okay, das wäre zum Beispiel eine Behandlung mit Hyaluronsäurefiller da eine sinnvolle Sache, dann um Gottes Willen, ich will keine aufgespritzten Lippen. Wenn ich jetzt ganz viele Falten an der Oberlippe habe, die aber bis ins Lippenrot hinein reichen, muss man sagen, dass es schöner wird, wenn ich die Lippenkontur mache. Das heißt jetzt zwar nicht, dass ich dann richtige Schlauchbootlippen bekomme, vorübergehend vielleicht ein bisschen mehr Schwellung, aber ich kann hier die Lippenkontur sehr gut behandeln und die Falten dadurch minimieren. Natürlich, sind wir wieder bei der Hautqualität, ich würde dann dazwischen eben andere Dinge auch noch machen, Peelings, Laser, die einfach jetzt die Haut Struktur verfestigen, aber jetzt, wenn ich sofort einen Effekt haben möchte und eine Faltentiefe habe, die jetzt zum Beispiel von alleine nicht behandelbar ist mit einem Peeling oder mit einem Laser, dann ist einfach ein Hyaluronsäurefiller da möglicherweise wirklich das einzig Wahre. Und da braucht man sich auch nicht davor fürchten, weil man kann das sehr wohl machen, dass man das eben kaum sieht, ja? Oder eben nur selber mal das merkt.
Abschließend muss ich jetzt noch fragen, wenn ich jetzt eben das höre und unsicher bin oder einfach auch neugierig bin, so wie es mir jetzt geht, dass ich mir denke, jetzt rufe ich da einfach einmal an. Kann man zu einem Beratungsgespräch, ohne dass jetzt nur irgendwie was passiert?
Natürlich.
Ohne dass du gleich im Messer wetzt?
Nein, also es kommen ganz viele zum Beratungsgespräch und wenn das eben jemand ist, der noch nie etwas machen hat lassen und wo sehr viele Fragen sind, dann ist das Beratungsgespräch tatsächlich einmal nur ein Beratungsgespräch. Meistens sind es dann eh so geflasht, weil ich halt dann trotzdem ausholen muss und ich finde, wichtig ist ja die Information, dass man dann für sich entscheiden kann, da fühle ich mich wohl und das möchte ich jetzt so machen. Natürlich kann ich Tipps geben und sagen, mit dem würde ich jetzt anfangen, aber letztlich muss ja schon diejenige oder derjenige sagen, okay, da fühle ich mich wohl und das möchte ich jetzt so beginnen. Und darum kann man gerne zu einem Beratungsgespräch kommen und auch ohne Messer oder Nadel hinausgehen.
Sehr gut. Kontaktdaten zu dir und wo man dich überall findet, packe ich in die Shownotes hinein. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Andrea, für das so spannende und informative Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Bevor ich jetzt wieder mein Gesatzerl sage, noch kurz die Erinnerung. Zum Schluss gibt es auch noch von der Andrea das Menomio Freudenbuch. Ja, Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, ich weiß, man kann es manchmal schon nicht mehr hören, aber es ist wirklich einfach für mich und für mein Tun so extrem wichtig. Ich würde mich einfach freuen, wenn du auf die Glocke drückst, wenn du über Spotify zuhörst. Bei Apple Podcast ist es abonnieren. Man kann den Podcast auch bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn es da voll taugt. Wenn es da nicht so taugt, reichen 4 ab. Es hilft einfach mir und dem Thema Wechseljahre noch viel größer zu werden. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann bitte schreib voll gern. Auf Instagram kannst du mir folgen unter wechseljahre_podcast. Du findest mich auch auf LinkedIn unter Menomio. Und ich habe eine Website, um die ich mich viel zu wenig kümmere, www.menomio.at. Aber sie nimmt langsam aber sicher doch ihre Formen an. Ja, und bevor wir jetzt endgültig Tschüss sagen, noch das Freudenbuch mit der Andrea. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Dass ich das Gefühl habe, meine Haut lässt etwas nach und gibt sozusagen der Schwerkraft nach. Dass ich nicht mehr so gut schlafen kann wie früher. Ja, das war es dabei mal.
Jetzt hoffe ich, darf ich dir diese private Frage stellen, wenn nicht, beantworten wir es nicht. Kannst du dich selber behandeln oder würdest du dich selber behandeln oder würdest du da zu einer Kollegin, Kollegen gehen? Also hilft auch eine plastische Chirurgin nach?
Grundsätzlich bin ich da relativ offen, weil ich ja auch oft gefragt werde. Botox spritze ich mir selber, dadurch habe ich weniger Kopfschmerzen.
Okay.
Manche Dinge kann man sich nicht selber machen, das muss dann jemand, eine Kollegin oder Kollegin machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ich probiere eigentlich fast alles aus, was bei mir in der Ordination angeboten wird, weil ich die Wirkung selber am eigenen Leib sozusagen erspüren muss. Ich bin eine schlechte Verkäuferin und wenn was nicht funktioniert, dann wird es nicht ins Programm aufgenommen.
Das finde ich super sympathisch. Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist oder war?
Ist, dass sie bei mir sicherlich noch nicht vorbei sind und ich gespannt bin, was noch kommt. Aber ich hoffe, dass ich eben genauso souverän damit umgehen kann wie viele meiner Patientinnen.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass sie so bald beginnen. Weil ja doch mit 35 dann keiner wirklich darüber spricht oder 40 und man kleinere Veränderungen aber sehr wohl bemerkt und die aber in einem Labor auch nicht nachweisbar sind. Also das sehe ich auch bei meinen Patientinnen, die dann sagen, ja, ich habe eh schon einen Hormonstatus machen lassen, aber da sieht man nichts. Die Regel kriege ich auch noch regelmäßig, aber ich merke und dann zählen sie halt auf, was sie merken. Und ich denke mir, das ist eben ganz wichtig und darum finde ich den Podcast so super, weil es einfach die Vielfältigkeit dieses Themas beschreibt und man ja eben nicht alle über einen Kamm scheren kann.
Vielen Dank. Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Flexibel bleiben.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Das Leben so anzunehmen, wie es ist. Also sprich, wir können ja die Uhr nicht zurückdrehen. Ja? Wir können die Schwerkraft nicht ausschalten und somit auch unsere Hautalterung nicht wirklich ausschalten. Aber wir können mit sehr vielen kleineren oder größeren Hilfsmitteln sehr gut auf der Bremse stehen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir faltenfrei altern, sondern es geht darum, dass wir gesünder altern. Und ich glaube, dieses Better Aging oder Well Aging oder wie es halt jetzt alles heißt, ja, Biohacking ist also ein so wichtige Themen. Da ist sicherlich noch lange nicht das Ende der Forschung erreicht, aber es wird spannend bleiben und ich finde genau das ist der Punkt, wenn ich mir meine ältesten Patientinnen anschaue, die sehr fit sind, dass man eben neugierig bleibt, dass man interessiert bleibt, weil man nämlich dann auch tatsächlich gesund bleibt.
Ein gutes Schlusswort. Interessiert und informiert bleibt man voll gern mit Menomio. Es gibt noch ganz viele Themen, die wir besprechen werden. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.